Wir sind ja im Matthäus-Evangelium nach der Bergpredigt in diesen Schriften, wo der Herr uns Grundsätze beibringt. Und obwohl wir hier im Zeitalter des Gesetzes noch sind, die Erlösung noch nicht geschehen ist, der Heilige Geist noch nicht ausgegossen ist, redet er zu seinen Jüngern und zeigt uns Prinzipien. Und es spielt hier eine ganz große Rolle, da Jesus zeigt hier Grundsätze. Und jetzt muss man die Grundsätze von der Schrift her einfach genau sich ansehen. Ich lese uns Matthäus 8 von 23 bis 27. Und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, da erhob sich ein großer Sturm auf dem See, so dass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde, er aber schlief. Seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Es ist so, man muss hier vielleicht was erklären. Die Bibelübersetzer haben das Wort, das hier im Griechischen steht, dann schön mit See übersetzt. Das Wort heißt eigentlich Meer. Jetzt können wir sagen, ist der See Genezareth für uns ein See nicht so besonders, ähnlich wie der Bodensee, der ist 21 Kilometer lang und 13 Kilometer breit, ist das ein Meer? Ich denke schon, und zwar aus folgendem Grund, es ist 212 Meter unter dem Meeresspiegel, also es ist drunter und da hat es Fallwinde. Wenn die Fallwinde fallen, dann passiert etwas, dann wird dieser gewöhnlich aussehende See zum brodelnden Kessel. Und dass die da Angst kriegen, obwohl sie erfahrene Fischer sind, dann muss ich immer überlegen, wieso kriegen erfahrene Fischer Angst, wenn sie auf dem See sind? Das ist ihr Arbeitsfeld. Die kennen den wie ihre Hosentasche. Und trotzdem kriegen sie Angst. Das ist, weil dieser See kein harmloser See ist, sondern brutal ist. Und dieser See Genezareth, heißt übrigens Yam Kinneret auf Hebräisch, das ist die Form der Harfe. Ich könnte sagen, der Harfesee, weil der hat die Form wie eine Harfe in etwa. Er ist im Durchschnitt 25,6 Meter tief, einer Stelle sogar 43. Also ist es nicht so weltbewegend und trotzdem ist es ein brodelnder Kessel. Und jetzt müssen wir einfach uns etwas vergegenwärtigen. Und da möchte ich dazu Matthäus 4,13 lesen. Das war die Wahlheimat Jesu. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Das ist so, geboren in Bethlehem, aufgewachsen in Nazareth, gewirkt in Galiläa, Galiläa der Heiden, sagt die Bibel, in Kapernaum, der letzte Kampf in Jerusalem, der Stadt des großen Königs. Das sind die vier wichtige Stationen im Leben Jesu. Jetzt ist er hier in seiner Heimat, in seinem Gebiet. Die Leute, die hier sind, sind erfahrenste Fischer. Jetzt kommen die Grundprinzipien. Warum erzählt da Jesus so eine Geschichte? Wieso können wir sagen, ist das jetzt wesentlich? Das ist total wesentlich, wenn man sieht, wie die Bibel selber denkt. Und zwar, es heißt hier, und er trat in das Schiff. Das heißt, müssen wir uns das vergegenwärtigen. Das ist der erste Grundsatz, den der Jesus uns hier zeigt und der mit dem Text zu tun hat. Er tritt in das Schiff. Das war nicht so, dass die Jünger einfach zu mir Jesus sagten, komm, lass uns über den See fahren. Sondern er tritt in das Schiff. Das heißt, er entscheidet, dass man in das Schiff geht. Und er sagt, wir fahren jetzt über den See. Er hat genau gewusst, dass hier ein Sturm kommt. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Er zeigt hier, die Jünger gehen in der Regel grundsätzlich dorthin, wo er ist, weil es heißt dann, sie folgten ihm, dem Meister, nach. Und ich denke, es sind Prinzipien, wo man ganz einfach, wenn man Bibel liest, man kann die Bibel jetzt lesen, man liest die Geschichte und sagt, ah ja, jetzt hat man einen Sturm gestillt. Die Texte haben eine ganz tiefe, grundlegende Bedeutung. Er tritt in das Schiff. Das heißt, er fällt die Entscheidung. Und seine Jünger folgen dann ihm nach. Und das ist Offenbarung 14, 4. Und das ist interessant, wo die Bibel nämlich rückblickend zeigt, wie sie überwunden haben, wie sie erlöst sind, wie der Sieg geschieht. Da ist jetzt, sagen wir, in dem Offenbarung 14, 4 interessante Formulierung. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben. Altes testamentliches Bild. Oholibama und die andere Frau, sprich Jerusalem, Samaria, die Abgefallene, hier die Hure Babylon, denn sie sind jungfräulich rein. 2. Korinther 11, 2, er zeigt hier ganz klar, das sind die, die sich mit diesen endzeitlichen Dingen nicht befleckt haben. Sie sind jungfräulich rein, sie haben sich dauernd reinigen lassen durch Jesu Blut. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Diese sind es, das ist das Wesensmerkmal von denen Leute, diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es auch geht. Sie sind erkauft, das ist alles wunderbar. Aber der entscheidende Punkt ist, sie folgen dem Lamme, wohin es geht. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn man jetzt so einen Text liest, dann kann man jetzt einfach den runterlesen. Aber wenn man den ganz langsam liest, dann fällt doch auf, er tritt in das Schiff. Sie folgen ihm nach. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Ein Jünger Jesu in der Regel folgt dorthin, wo er geht. Provozierend gefragt, wenn man jetzt jeden von uns fragen würde, jeden. Jeder hat eine andere Lebenssituation, jeder ein anderer Charakter, jeder andere geistliche Probleme, jeder andere menschliche Probleme, jeder andere Kämpfe, jeder andere Stärke, jeder andere Schwäche. Wo ist er jetzt gerade? Die Frage ist jetzt gerade einfach in der Bibelstunde. Aber wenn man dich jetzt fragt, mit dem Alltag, wo ist er? Bist du jetzt gerade im Schiff? Bist du jetzt gerade dort, wo er ist? Versteht ihr? So sind die Texte. Das ist der ganze Grund für diese Texte. Er will uns einhämmern, regelrecht. Dort, wo er ist, haben wir zu sein. Da würde ein Vers reichen, um Monate nur drüber nachzudenken, was es heißt, Nachfolge Jesu. Nachfolge Jesu heißt nicht, ich passe ein bisschen auf, dass ich nicht in Sünde falle, ich passe ein bisschen auf, dass ich mich nicht dieser Welt anpasse, so hat man das Christentum verkauft. In Wirklichkeit ist es was völlig anderes. In Wirklichkeit ist es so, er ist der Herr, wir sind seine Sklaven, wir folgen ihm, wohin er geht, und wenn er einen Schritt tut, darum redet die Bibel von seinen Fußstapfen, dann folgen wir ihm nach. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, das erste Prinzip von dem Text. Das zweite: Es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Das ist brutal. Wisst ihr, er hat es genau gewusst. Das heißt, der Sturm ist von ihm kalkuliert und zugelassen. Das zweite Prinzip. Also er zeigt hier etwas. Er zeigt, wir müssen dem Lamme folgen, wohin es geht. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Das Lamm, der Jesus, führt uns nicht unbedingt dorthin, wo es ruhig ist, sondern 1. Korinther 10, 13, das sind Grundsätze. Und zwar ganz einfach. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Es bedeutet ganz einfach, er kontrolliert. Wisst ihr, was das Problem war? Ist ganz einfach. Am ersten Punkt war die Jünger gehorsam. Sie sind ihm nachgefolgt, wohin er ging. Am zweiten Punkt haben sie versagt. Darum sagt er nachher, warum seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Sie haben nicht geglaubt, dass er kontrolliert. Wisst ihr, und man hat aus dem Evangelium ein Gesetz gemacht, ein neues Gesetz. Man hat aus dem mosaischen Gesetz ein neutestamentliches Gesetz gemacht. Man hat die Leute eingetrichtert und eingeredet. Evangelium bedeutet nur, sich von bestimmten Dingen zu enthalten, bestimmte Dinge nicht zu tun. Immer bloß, du sollst nicht. Wisst ihr, das gehört dazu, aber das ist zweitrangig. Der entscheidende Punkt ist, wo ist er? Bin ich auf dem Weg ihm nach? Bin ich dort, wo er ist? Und das Zweite, glaube ich, dass wenn ich ihm folge, ausdrücklich, wenn ich ihm nicht folge, dann kann ich in den Sturm geraten, der nicht kontrolliert ist. Aber wenn ich ihm folge, sagt die Bibel, kontrolliert er. In 1. Korinther 10, 13 sagt ganz klar, er kontrolliert es so bei mir, privat, dass es nie über meine Kraft geht. Ich hatte schon oft Situationen, wo ich gedacht habe, es ist meine Kraft erschöpft, ich kann nicht mehr. Aber es hat immer genau in der Sekunde gestoppt, wo ich gedacht habe, jetzt kannst du nicht mehr. Egal wo, er macht es so. Aber er zeigt uns die Texte hier. Wisst ihr, wir sind, uns haben wir dran gewählt, wir haben im Hinterkopf eine Programmierung. Die Programmierung ist die Gesetzlichkeit. Wir haben ein neutestamentliches Gesetz. Du musst das tun, jenes tun, das darfst nicht, jenes darfst nicht. Und das ist das Wesen vom Evangelium. Das Wesen vom Evangelium ist was völlig anderes. Das Wesen vom Evangelium ist in dem Text so glasklar dargelegt, wie es nichts Zweites gibt. Er sagt, das Wesen des Evangeliums ist, ihm zu folgen, wohin er geht, und vollständig überzeugt zu sein, zu glauben, dass er alles vollständig kontrolliert. Das sind zwei Eckpfeiler vom Evangelium. Und darum hat er diese Texte geschrieben. Ich bin überzeugt, dass der Teufel das gern hat, dass wir in diesen starren Strukturen gehen und nicht hingehen und das Wesen versuchen zu erfassen. Das ist böse, das ist einfach eine Täuschung vom Teufel. Und ich sage es mal so, die Welle bedeckt das Schiff. Und jetzt nochmal zu diesem See Genezareth. Das ist ein brodelnder Kessel. Ist ja, ich sag's mal ganz hart, da kann man Angst kriegen, selbst als Fischer, der dort dauernd drauf ist. Es heißt zu Deutsch, wenn man Herr Jesus nachfolgt, kann es kritisch werden. Das ist der nächste Punkt. Er hat nirgends verheißen, dass es nicht kritisch werden kann. Es kann kritisch werden. Apostelgeschichte 14, 22. Dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir, die Jünger, durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Das ist ein Zwang. Ist ja, ich sage es jetzt einmal ungeschützt. 2. Timotheus 3, 12 sagt, jeder, der gottselig leben will in Christus Jesus, wird Verfolgung erleiden müssen. 2. Korinther 6, 4, ich habe es ja am Sonntag auch gelesen, aber ich möchte noch mal ein paar Auszüge daraus lesen. Da sagt er einfach, wenn man wirklich im Herr Jesus nachfolgt, kann es passieren wie beim Paulus. Muss nicht. Das hat mit der Berufung zu tun, mit der Führung. Er sagt, Bedrängnisse, Nöte, Ängste, Schläge, Gefängnisse, Unruhen, Mühen, Wachen. Aber dann sagt er, Fasten, Keuschheit, Freundlichkeit im Heiligen Geist und so weiter. Er zeigt, es gibt zwei Ebenen, Positives und Negatives. Beides ist von Jesus kontrolliert, aber es kann kritisch werden. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und wir müssen einfach lernen, unser Hirn umzustellen. Wir sind vom Teufel Gehirn gewaschen. Wisst ihr, wenn ich das sehe, wenn du zum Beispiel Leute erreichen willst, es ist relativ einfach. Da musst du ihnen nur ganz hart neue Gesetze diktieren. Und dann musst du ihnen verkaufen, das ist das wahre Evangelium. Das ist ganz einfach. Weißt du, eine Sekte zu machen, ist das Einfachste von der Welt. Das Evangelium ist genau das Gegenteil. Das Evangelium lässt dem Gläubiger völlige Freiheit, sich zu entscheiden, ob er dem Lamme folgen will oder nicht. Das Evangelium lässt ihm die Freiheit, sich ihm zu unterwerfen, und sie lässt ihm sogar die Freiheit zu glauben, dass er es kontrolliert. Sie lässt ihm die Freiheit, ob er das will, dass es kritisch wird. Wisst ihr, das ist der Unterschied. Wisst ihr, eine Sekte hat immer nicht der Herr Jesus und die Nachfolge im Mittelpunkt, sondern immer Sachthema. Also wenn du wirklich gläubig bist, isst du keine Blutwurst. Also wenn du wirklich gläubig bist, hast du keine Medien. Also wenn du wirklich gläubig bist, dann hast du mit dem nichts zu tun, hast du mit jenem nichts zu tun. Also ein Gläubiger geht nicht ins Schwimmbad, ein Gläubiger hat keine Strumpfhose an als Frau, sondern höchstens Kniestrümpf. Und ich habe Schwestern kennengelernt, die im Winter in Kniestrümpf rumgelaufen sind, dass mir der Mager rumdreht. Versteht ihr? Das ist typisch. Das ist diese Programmierung. Nachfolge Jesus ist genau das Gegenteil. Das kann alles mal als Folge davon geschehen. Aber das Wesentliche ist, ich folge ihm, wohin er geht. Das ist Evangelium. Ich folge einer Person. Darum ist das Evangelium keine Religion. Religion lebt immer von den Regeln. Und wenn du die Regeln genau einhältst, bist du rechtgläubig. Nennt man neo-orthodox. Dann bist du ein Rechter. Wenn du orthodoxer bist, ein Kassit. Aber ich bin überzeugt, der Jesus hat diesen Text aufschreiben lassen, aus dem Grund, dass wir das begreifen. Er geht das Schiff, wir folgen ihm ganz einfach nach. Er weiß, dass ein Sturm kommt. Er kontrolliert das alles. Es hat immer nur mit ihm zu tun. Guck dir mal den Text an, wie kleine Kinder, und lässt ihn von vorne, von hinten, von Seite, von oben, von unten. Dann werdet ihr etwas feststellen. Es geht bei dem ganzen Text immer nur um ihn, sonst um gar nichts. Wisst ihr, jetzt sagt die Bibel hier, naja, fast lapidar. Und er schlief, oder? Er aber schlief. Wisst ihr? Das Ding brodelt. Warum schläft er? Weil er es kontrolliert. Wisst ihr, sag mal, wenn wir wirklich Römer 8, 28 glauben würden, es hat immer mit dem zu tun, ob wir es glauben, ob wir diese falsche Programmierung von Religion, und der Unterschied von Religion ist nicht, sag mal, dass die eine Religion so ist, die andere so ist. Die Religion hat immer das Kennzeichen, starre, vorgegebene Regeln, und wer das tut, ist orthodox, ist in Ordnung. Das Evangelium ist keine Religion. Das ist nämlich der Unterschied. Und in dem siehst du, dass das Evangelium letztendlich wirklich ohne religiöse Zusätze, die Wahrheit ist was völlig anderes. Es geht nur darum, einer Person zu folgen. Und wenn man das jetzt glaubt, dann sagt nämlich die Bibel, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Steht im Griechischen mitwirken. Die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wisst ihr? Ich sage mal so, er kann schlafen, wenn jetzt ein Sturm kommt. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass der Herr Jesus das völlig kontrolliert und dass er alles so macht, dass es nicht über meine Kraft geht. 1. Korinther 10, 13. Und dass er gleichzeitig, wenn ich ihn lieb habe, dafür sorgt, dass nichts passiert, was mir nicht zum Besten ist, dann ist doch kein Problem, dass er schläft, oder? Jetzt hätte die Jünger zum Beispiel hingehen können, hätte sagen können, du, wir brauchen keine Angst haben, guck mal, wie er schläft. Er kontrolliert es, er ist der Herr. Sie hätte sogar das auf die Spitze treiben können. Sie hätte sagen können, also lass uns neben ihn hinliegen und ausschlafen. Stattdessen kriegen sie völlige Panik. Aber das ist wieder etwas. Seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich habe es früher auch gepredigt, kann ich nicht mehr. Ein Gläubiger kann absolut Angst haben, ist normal. Es ist kein Zeichen von besonderer Geistlichkeit, wenn man keine Angst hat. Die Bibel sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. Furcht und Angst, das sind zwei Paar Stiefel. Aber ich meine, dass ein Gläubiger mal Angst kriegt, wenn er völlig in Christus ruht, dann hat er auch keine Angst mehr. Das ist richtig. Aber dass das zum Gläubigsein gehört und zum Menschsein, dass man auch Angst kriegt, ist normal. Das zeigt der Text. Und da bin ich auf eine Stelle gestoßen, die hat mich fast in die Knie gezwungen. Und zwar, ich habe so ein Bild von einer Person, die mir sehr nahe steht. Das ist der David. Der David war ein Mann, wenn du mich jetzt gefragt hättest, obwohl ich das, ich weiß nicht, wie oft ich die Bibel gelesen habe, ich zähle es nicht, aber ich habe es mal versucht zu zählen, ich krieg's nicht hin. Aber zweistellig, wie oft zweistellig, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wenn du mich fragst, hat David Angst, ist er Angsthase? Hätte ich gesagt, nö, er doch nicht. Er geht auf den Goliath los. Er hat den Löwe und den Bär erschlagen. Er geht allein gegen die Philister. Er hat so Mut und so, ist so radikal, dass er sogar ins feindliche Lager der Philister geht. Einmal muss er sich sogar wahnsinnig stellen. Er hat Nerven wie Drahtseil. Er stellt sich wahnsinnig, dass sie ihn in Ruhe lassen. Er ist das Kampftier, Anführungszeichen, im Alten Testament, dass Gott sagt, du kannst mir nicht den Tempel bauen, du bist zu sehr mein Kämpfer gewesen. Und dann lese ich Psalm 56, 4. Wenn mir Angst ist, vertraue ich auf dich. Versteht ihr? Selbst ein David, das Musterbeispiel, das wahre Gläubige ist, alttestamentlich, schattenbildlich, hat Angst. Paulus beschreibt es und sagt, von außen Kämpfe, von innen Nöte, Sorge, Angst. Das ist normal. Wisst ihr, wir brauchen uns nicht denken, dass das nicht passiert. Wisst ihr, darum zeigt uns da Jesus den Text. Ich zeige nachher gleich, was schattenbildlich heißt. Dann wird es noch viel klarer. Aber es ist einfach so, dieser fünfte Grundsatz bedeutet ganz einfach, Jünger können auch mal Angst haben. Wegen dem sind sie keine schlechteren Jünger, sondern sie sind sehr schon mal normal. Wisst ihr, wir sind doch keine übergeistlichen Wesen. Oder schweben wir alle da zur Tür raus. Wisst ihr, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut. Dass jemand Angst kriegt, dass jemand unter Druck kommt, dass Anfechtung kommt, dass Verzweiflung kommt. Wir müssen mal lesen, was der Paulus schreibt. Der ist unser Musterbeispiel, 1. Korinther 11, 1. Ist normal. Und jetzt kommen die Jünger und jetzt macht es richtig. Und jetzt seht ihr, dass alles nur mit ihm zu tun hat. Herr, rette uns. Sie schüttet ihr Herz bei ihm aus. Da steht so und das ist so. Das heißt zu Deutsch, rette uns wirklich in der Tiefe. Das ist das Totalwort für retten. Wir kommen um. Die Bibel sagt ja, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und Paulus, er benutzt hier ein Spezialwort für Rettung, das jetzt hier nicht steht, aber das ist im Prinzip das Gleiche. 2. Korinther 1, 10. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Wisst ihr, was da steht? Das muss ich einfach einmal ganz sachlich auf dich wirken lassen. Er sagt, Vergangenheit hat gezeigt, selbst aus großer Todesgefahr, er hat uns gerettet. Da geht der Paulus davor aus, er sagt, er rettet uns, nämlich, was meint sie hier? Noch, mit noch. Er rettet uns noch, damit meint er jetzt. Also er geht davor aus, der Herr hat mich in der Vergangenheit gerettet, der Herr ist bereit, mich jetzt in der derzeitigen Situation zu retten. Weißt du, jetzt musst du dir überlegen, bist du in einer Situation, wo du gerettet werden musst? Wisst ihr, wir glauben ja immer, es gibt bloß eine große Überschrift. Wir dürfen nur so vorwärts gehen, dass wir immer ganz sauber und in Ordnung sind. Schau richtig. Aber das ist nicht das Problem, das ist ein Nebendefekt. Sondern der Haupteffekt ist, das ist eine logische Folge von dem allem, aber der Haupteffekt ist im Endeffekt, dass wir ganz nüchtern, sachlich uns bewusst sind, wenn es kritisch wird, kommen wir in Situationen, da kannst du nichts mehr tun. Also ich war früher ein Mensch, ich habe geglaubt, ich habe es im Geschäft erlebt, ich war der Problemlöser und ich habe einfach gesehen, in der Gemeinde war ich auch der Problemlöser, ich habe einfach gesehen, du kannst mit Engagement und wenn du ganz, ganz konsequent nach den Regeln vorgehst, kannst du fast jedes Problem lösen. Also ich habe immer geglaubt, du kannst jedes lösen. Und es hat ganz viele Jahre geklappt, perfekt. Und dann kam die Stunde, wo ich Probleme nicht mehr lösen konnte. Versteht ihr? Da hat Gott bei mir ein Stück falscher, heiler, geistlicher Welt zusammenbrechen lassen. Ich kam in Situationen, ich habe das nicht beeinflussen können. Wisst ihr, weil das hat, sagen wir, das hat jetzt nicht unbedingt, hat meine Familie betroffen, hat mein Umfeld betroffen, hat die Gemeinde betroffen. Aber ich hatte keinen Einfluss auf das, versteht ihr? Ich habe bei mir einen gewissen Einfluss, aber da hatte ich keinen Einfluss drauf. Ich habe zum Herrn geschrien und habe aber gemerkt, auch mein Schrei zum Herrn war im Endeffekt mit der falschen Herzenstellung, weil ich geglaubt habe, jetzt schreist du zum Herrn und damit hast du durch dein Gebet das Problem gelöst, versteht ihr? Was, wie Gott dann geantwortet hat, gar nicht. Er muss erst so weit sein, dass er sagt, nicht du löst das Problem durch dein Gebet, sondern ich löse dein Problem. Und das Gebet ist nur der Hilferuf, dass du mir hilfst. Ist er? Und dann sagt er, wir hoffen auf ihn. Jetzt musst du im Prinzip, wenn du Bibel lässt, musst du das ihn musst du unterstreichen. Wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Da musst du immer, er, ihn, musst du unterstreichen. ist er, merkt er jetzt etwas? Es spielt sich alles nur zwischen ihm und mir ab, sonst gar nicht. Und das ist auch das, was hier ist. Sie geht zu ihm und sagt, Herr, rette uns. Erster Satz, Herr. Herr bedeutet, ich bin dein Sklave, du kannst mir immer machen, was du willst. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Du musst mich nicht retten. Still. Es gibt gesetzliche Ordnungen. Da muss zum Beispiel das Gesetz oder der Staat oder die Obrigkeit bestimmte Dinge tun, weil es gesetzlich geschrieben ist. Wird auch dagegen verstoßen. Das ist wieder die andere Seite. Aber bei Gott ist es anders. Er ist der Herr. Er muss mich nicht retten. Er kann mich retten, wenn er will. Paulus sagt doch einen Erfahrungswert. Er hat mich in der Vergangenheit gerettet. 2. Korintherbrief, er ist jetzt dabei, mich zu retten. Und ich hoffe, dass er mich in Zukunft immer retten wird. Aber er ist sich bewusst, er hat kein Recht. Also ich kann Gott nicht zwingen, dass er mich rettet. Glaub mir, es steht in der Bibel nicht einmal ein Komma oder ein Wort, das keine Bedeutung hat. Du musst jetzt einfach dir vergegenwärtigen, Herr, damit sagt sie, du bist der König, der Herr der Herren, du kannst mit mir machen, was du willst. Rette uns. Also sie appelliert in dem Wissen, dass er es nicht muss, wenn er nicht will. Und sagt, wir kommen dumm, wir haben Angst. Sie schüttet ihr Herz vor ihm aus. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Apostelgeschichte 2,21. Das ist ein wichtiger Punkt. Der 7. Grundsatz. Er sagt, warum seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Furcht haben wir ja gesehen. Ein Gläubiger kann Furcht haben. Aber er kann auch kleingläubig sein. Das heißt, er kann, obwohl er vielleicht alles weiß, in der Praxis letztendlich versagen. Wisst ihr, der Petrus war ja ein Mann, Samuel, er war zwar ein Fischer, er wird unterschiedlich beschrieben, aber er war das Gegenteil von Paulus. Paulus war klein, ein bisschen krumm und war ein interessanter Mann. Petrus war wohl eher ein Kaliber. Ihr dürft nur gucken, auf dem Berg der Verklärung hatte er keine Hemmungen, obwohl der Herr Jesus sich als der Sohn Gottes in seiner Gottheit offenbart, zu sagen, lass uns Hütte bauen. Also er ist auch ein forscher Mensch gewesen. Er ist auch der, der bei der Gefangennahme Jesu dem Knecht das Ohr abgeschlagen hat. Also er war kein Zimperle, gell? Und es ist so, jetzt sind wir wieder im Matthäus 14 auf dem See Genezareth. Und wir müssen unser Bild vom See Genezareth ändern. Das ist ein brodelnder Kessel. Matthäus 14, 24. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See, Meer ist besser, und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Wisst ihr, da peitscht es wieder. Jetzt kommen diese Fallwinde. Jetzt kommt das wieder, wo diesen See zu einem furchtbaren Gerät macht. Und jetzt läuft der Herr Jesus auf dem See. Was zeigt er damit? Damit zeigt er, ich kontrolliere den See vollständig. Der könnte brodeln bis zum Wahnsinn, und dann läuft er immer noch auf dem See. Das heißt, der See hat keine Macht über ihn. Sondern er hat vollkommene Macht über den See. Er hat so eine gewaltige Macht, dass er auf dem See laufen kann. Zeigt er ihn hier bildlich an. Und jetzt kommt der Petrus, 28. Herr, wenn du es bist, so befiehl mir zu dir, auf das Wasser zu kommen. Also Entschuldigung, jetzt behaupte ich mal etwas. Denn Paulus hätte es nicht gemacht. Hätte es nicht gemacht. Der Petrus war tollkühn. Manchmal hirnlos, aber tollkühn. Wisst ihr, und er war so hingegeben, dass er geglaubt hat, wenn er laufen kann. Wisst ihr, er folgt ihm, wohin er geht, dann kann ich auch laufen. Dann geht er aufs Meer, auf den See. Und es funktioniert. Das funktioniert tatsächlich. Der kann genauso auf dem See laufen. Sobald er Jesus uneingeschränkt vertraut, kann er auf dem Meer laufen. Jetzt passiert etwas. Ich habe mir das extra ganz dick angestrichen. Als er aber den starken Wind sah, in 2. Korinther 5, 7 steht, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wisst ihr, Glaube und Schauen sind zwei Paar Stiefel. Er glaubt nicht mehr, sondern er sieht. Er sieht die Umstände. Er sieht seine Schwäche. Er sieht, dass er nicht mehr in der Lage ist, alles zu kontrollieren. Und jetzt passiert was ganz Einfaches. Er fürchtete sich. Aber diese Furcht ist nochmal eine andere Furcht wie in unserem Text. Das ist eine Furcht als Folge von Kleinglaube. Der Jesus sagt auch zu denen, ihr seid kleingläubig. Aber hier ist ein Unterschied. In unserem Text kam es gar nie zum Glaubensakt. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. In unserem Text kommt es nicht zum Glaubensakt. Beim Petrus kam es zum Glaubensakt. Das ist ein riesiger Unterschied. Dieser Kleinglaube und diese Furcht ist viel brutaler, weil er im Glaube bereits gehandelt hat. Es hat bereits funktioniert. Es geht. Und dann passiert etwas. Plötzlich im Glaube macht er etwas und das ist tödlich. In Hebräer 12 steht, lasst uns hinblicken auf ihn, wegblicken von den Dingen. Das ist das Normale. Er blickt jetzt vom Herr Jesus weg. Also er sieht nicht mehr der Jesus, sondern er sieht das brodelnde Meer. Eigentlich hat er den Wind dann gesehen und er hat ja gewusst, wenn der Wind so kommt, er hat die Fallwinde gekannt, er hat gewusst, wenn die Winde so kommen, dann wird es noch schlimmer. Das steckt da drin. Es wird noch schlimmer. Und er sieht den Wind und darum heißt, als er den Wind sah, beginnt er Angst zu haben, aber der entscheidende Punkt war, er sieht nicht mehr auf der Jesus. Er glaubt nicht mehr ihm, sondern er glaubt jetzt die Umstände und jetzt sinkt er. Er macht wieder sein Sieg Richtige. Er schrie und sprach, Herr, rette mich. Jesus streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Das ist der Unterschied. In unserem Text kam es gar nicht zum Glaubensakt. Beim Petrus war was Gigantisches. Er hat von ganzem Herzen geglaubt. Er hat bereits das übernatürliche Eingreifen Jesu erlebt. Haben wir das nicht alle irgendwo? Er stand vorm Angesicht Jesu, hat wunderbare Dinge erlebt und mittendrin plötzlich, bei uns wäre es so im Neuen Testament, Epheser 6, 12, die Finsternismächte, beginne dich mit Gedanken zu beschießen, dass du von meinem Jesus wegblickst. Und jetzt kommt das Tödliche, jetzt kommt der Zweifel. Das Interessante ist, er hat nicht einmal den Glauben verworfen. Und der Unterschied von denen zwei Texten ist ganz einfach. Unser Text zeigt grundsätzlich, wie wir vorgehen müssen. Und der Text in unserem Matthäus 14 zeigt was anderes. Es zeigt das Problem des Zweifels. Wisst ihr, Glaube heißt immer Regel ohne Ausnahme. Glaube bedeutet, ich muss innerlich so aufgestellt sein, durch den Geist des Glaubens, den jeder Gläubige hat, wir können das, dass ich einfach feststelle, es funktioniert so, wie die Schrift sagt, 100%. Wäre er so geblieben, hätte er den Wind nicht beachtet, hätte er keine Angst gekriegt. Und jetzt sagt der Jesus klipp und klar, warum zweifelst du? Er sieht sein Herz. Und darum habe ich behauptet, dass das zwei unterschiedliche Herzensstellungen waren. Hier war eine Herzensstellung, die kam gar nicht zum Glauben. Da geht es einfach um den Grundsatz. Aber bei Petrus war bereits absolut geistliches Handeln. Glaube da, alles wunderbar. Und er hat nicht einmal den Glauben aufgegeben. Das ist das Teuflische. Sondern er hat nur gezweifelt. Nur gezweifelt. Geschwister, ich habe es jahrelang fast nicht wahrhaben wollen. Ich habe von dieser gesetzlichen Prägung her immer geglaubt, der größte Todfeind meines geistlichen Lebens ist die Sünde. Ist sie auch, es ist eine tödliche Gefahr. Aber es gibt eine Gefahr, die ich für gleich bösartig halte und noch schlimmer ist, weil sie nämlich harmlos aussieht, die Wirklichkeit die gleiche Wirkung hat. Ich lese uns Jakobus 1, Vers 5. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Da zeigt der Grundtext auch, dass es vom Herz der seelische Bereich ist. Das heißt, ihr müsst euch das jetzt einfach vorstellen. Ich habe das am Anfang nicht wahrhaben wollen, aber es ist so. Wenn ich im Glauben handle und den Herr erlebe und dem Herr Jesus diene und plötzlich funktioniert es nicht mehr, dann ist in der Regel es oft nur ein kleiner Zweifel. Die Bibel sagt zum Beispiel im Jakobus 1,5 nicht, wenn du wirklich zweifelst, wenn du einen großen Zweifel hast, wenn du plötzlich an der Allmacht Gottes zweifelst. Sie sagt nur zweifelst, neutral. Das heißt, der kleinste Zweifel, das nicht funktioniert, bewirkt das Gleiche wie beim Petrus auf dem See Genezareth. Du siehst in derselben Sekunde, wie du zweifelst, die Umstände. Und in dem Moment, wie du die Umstände siehst, siehst du nicht mehr ihn. Und dann sinkst du. Dann sinkst du ab. Dann bist du diesem brodelnden Meer preisgegeben. Das ist brutal. Durch einen kleinen Zweifel. Merkt ihr jetzt, es geht bei diesem Text nicht um die Stillung des Sturmes. Da geht es um unsere geistliche Haltung. Da hat diese Geschichte ausdrücklich so durchlebt mit den Jüngern aufschreiben lassen, dass wir das verstehen. Wir müssen ihm folgen, wohin er geht. Er weiß ganz genau, dass ein Sturm kommt. Dieser Sturm kann so sein, dass das Schiff sogar mit Wellen bedeckt wird. Das heißt, es würde untergehen. Er selber schläft. Würde die Jünger, der Herr Jesus, beachten und sehen, was er sagt, würde sie nicht aufregen. Sie aber, man hat den gleichen Fehler wie der Petrus, sie sehen den Sturm, sie sehen das Elend, kriegen Panik. Man hat aber dann zum Glück das Richtige, sie gehen zu ihm und sagen, Herr, in dem Wissen, er muss ihnen nicht helfen, rette uns. Sie sagen, wir kommen um, sie haben Angst. Und er rettet sie, aber er sagt zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Er sagt hier nicht, ihr Zweifler. Merkt ihr den Unterschied? Jetzt müssen die Bibel so lesen, pingelig. Wir müssen praktisch sagen, hier ist der Kleinglaube, dort ist der Kleinglaube, der durch Zweifel ausgelöst wird. Hier war kein Glaubensakt vorher, dort war ein Glaubensakt. Ich glaube, dass die Bibel das so meint. Wenn ihr stille Zeit beginnt, die Bibel so zu lesen, dann blüht die auf. Und dann gehen die Geheimnisse Gottes werden offenbar durch den Heiligen Geist. Ist er? Und hier haben wir jetzt einen Punkt. Sie hättet wirklich seinen Schlaf beobachten können und sie hättet schlafen können. Hebräer 4,1, das ist hier die direkte Aussage. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Die Bibel formuliert es jetzt anders, sagt aber das Gleiche. Sie sagt, da wäre Verheißung, dass du völlig Ruhe kannst in ihm, dass du dich neben ihm im Schiff hinlegen kannst und völlig Ruhe kannst, dass du dich nicht aufregst. Aber du bist zurückgeblieben. Und er sagt dann, denn wenn uns auch eine Heilsbotschaft verkündigt worden ist, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Er sagt genau das Gleiche. Er sagt praktisch, die ganze Verheißung wirkt nicht, weil du nicht glaubst. Entschuldigung, wenn ich das so brutal sagen muss. Wenn du 99% glaubst und 1% zweifelst, wirkt es auch nicht. Entschuldigung. Das heißt, er sagt einfach, es hat nicht gewirkt, weil du nicht geglaubt hast, die Verheißung. Hätte die jetzt wirklich, so wie sie mit letzter Überzeugung ihm ins Schiff gefolgt sind, geglaubt, dass er alles kontrolliert? Sie haben ja gesehen, was er macht. Warum muss der Herr Jesus, müsst ihr euch überlegen, das hat ja alles seinen Sinn. Warum sagt er in Matthäus 28, bevor er hier den letzten Befehl an seine Jünger erteilt, warum muss er ihnen hier diese Dinge sagen? Muss ja überlegen, warum sagt er das? 18. Mir ist gegeben alle Macht, da steht Vollmacht. Also er hat radikale Gewalt. Im Himmel und auf Erden. Es gibt im Himmel und auf Erden nichts, was er nicht kontrolliert. Warum sagt er das, die Jünger? Weil er ganz genau gewusst hat, dass sie genauso sind wie ein Petrus auf dem Meer. Weil er genau gewusst hat, dass wir sind wie die Jünger im Schiff. Das hat er gewusst. Darum betont er es nochmals. Er sagt, er hat alle Macht. Wisst ihr, und instinktiv tun wir das Richtige. Wir gehen zu ihm und sagen, Herr, rette uns. Gell, und da kommt halt von ihm, schaut die seelsorgerliche Behandlung. Er sagt, naja, das kommt, weil ihr Angst habt, das kommt, weil ihr gleichgläubig seid. Wenn Petrus sagt, der Gleichglaube, der Angst kommt aus deinem Zweifel, sagt er hier nicht. Wisst ihr, müsst einfach die Bibel einfach lesen. Wenn ein Wort fehlt, dann hat es einen anderen Grund. Wenn ein Wort zusätzlich da ist, hat es wieder einen anderen Grund. Das sind die Geheimnisse der Schrift. Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See. Geschwister, ich bin tief überzeugt, dass er hätte gar nicht aufstehen müssen. Er hätte nicht aufstehen müssen. Er hätte im Halbschlaf dem Meer gebieten können, sei still, und es wäre genauso gewesen. Wisst ihr, er steht jetzt auf. Warum macht er das? Wisst ihr, du musst dir auch überlegen, der Herr Jesus macht nichts umsonst. Er setzt sich, um zu zeigen, es ist vollbracht. Er steht auf. Warum muss er jetzt etwas tun? Er macht was ganz Einfaches. Sie haben ihn aus dem Blickwinkel verloren. Jetzt steht er auf, dass sie ihn wieder sehen. Er stellt sich wieder in ihren Blickwinkel, dass sie ihn jetzt wieder sehen. Darum steht er auf. Und dann gebietet er und befiehlt den Winden und dem See. Ist auch interessant. Er gebietet dem Winden und dem See. Und es entstand eine große Stille. Ihr müsst euch mal vorstellen. Dieser brodelnde Kessel, der so gebrodelt hat. Also ich weiß nicht, ob ihr das vorstellen könnt. Ich bin einmal in meinem Leben über die Nordsee gefahren bei Sturm. Ich habe dann Mitleid bekommen mit den Leuten, die auf den Halligen wohnen. Ich habe gedacht, mei, was ist bei denen los? Und ich sage euch ganz ehrlich, wir sind noch am Rum gefahren, aber mir hat es gereicht, solange ich lebe. Also so eine Fahrt möchte ich nicht mehr mitmachen. Wisst ihr, aber hier, das war noch schlimmer, weil ihr seht, Genezareth ist schlimmer. Weil das ist doch die Fallwinde, das ist ein brodelnder Kessel. Und dieser brodelnde Kessel, in dem Moment, ihr müsst euch das einfach vorstellen, Jesus steht auf, erzählt sie, er sagt ein Befehl, an derselben Sekunde ist eine große Stille. Es gibt keinen Kessel mehr. Es gibt keine Fallwinde mehr. Ist das jetzt, Matthäus 28, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden oder nicht? Jetzt müsst ihr es begreifen. Es kommt wieder eine Formulierung. Und ich möchte nochmal hier jetzt etwas einschieben, das nachher kommt. Ich möchte euch bitten, zwei Bibelstellen auswendig zu lernen. Wenn ihr die zwei Bibelstellen auswendig lernt, dann regt ihr euch morgen nicht auf, wenn ihr Zeitung lest. Dann regt ihr euch nicht auf, wenn ihr Nachrichten irgendwo euch anguckt, ob das jetzt auf einem PC ist oder sonst wo. Ihr regt euch nicht mehr auf. Das gehört zu der Kontrolle Jesu. Er kontrolliert es gigantisch. Das steht im Daniel 2, Vers 21. Schlecht zu merken. Daniel 2, 21. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er macht es. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit, den Verständigen den Verstand. Dann sagt die Bibel neu offenbart. Aber da steht der entscheidende Punkt. Er setzt Könige ein und er setzt Könige ab. Parallelstelle, Daniel 4, 22, genauso wichtig. Da geht es ja um den Nebukadnezar, der dann von Gott so gerichtet wird, dass er Gras frisst wie ein Vieh und weidet. Wisst ihr, und die babylonischen Machtverhältnisse waren so. Die Chance, dass ein König, der geistesgestört wird und Gras frisst, darf ich es mal so hart sagen, wieder zu seiner Macht zurückkehrt, da waren genügend Machtmenschen, die haben das verhindert. Und damit, das hat ja Gott auch gezeigt, und jetzt sagt er, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Wisst ihr, das heißt ganz einfach. Gott richtet ein Volk. Gott richtet die Menschheit. Er lässt deinem Teufel zu als Gericht. Das ist nicht dem Teufel seine autonome Wirksamkeit, sondern Gott lässt es zu. Der Teufel tut es zwar dann. Er lässt es zu, dass wir einen Hitler kriegen. Er lässt es zu, dass wir einen Hitler kriegen, weil wir zwei Völkermorde hinter uns haben. Die Hereros und die Armenier. Da haben die Deutschen unzählig die Finger drin gehabt. In Hereros schlimmer wie bei den Armeniern. Wisst ihr, keine Buße, er setzt ein und er gibt uns. Wisst ihr, man kann sich jetzt aufregen über die ganze Regierung, aber ich sage euch ganz ehrlich, das Grundproblem ist, er setzt die ein. Als Gericht. soll ich es böse sagen, wir kriegen, was wir verdient haben. So wie wir uns Gott gegenüber benehmen, dem setzt er uns aus. Auch im Islam, alle diesen Dinge. Sonst haben die Leute nicht begriffen. Aber da ist klar, er kontrolliert. Und jetzt sagt dieser Daniel dann zu dem König, Darmo, König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit, mit deinen Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Er sagt zu ihm einfach, tu Buße. Und jetzt heißt es Vers 33, zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück und mit der Ehre meines Königreichs kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine Großen suchten mich auf, statt ihn abzuschießen. Und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Entschuldigung, machtpolitisch in der Welt, ob das Babylon ist oder Amerika oder Russland oder Deutschland, unmöglich. Wer hat Macht über alles? Er. Steht hier. Das Problem ist, ich muss glauben, heißt aber nicht, dass ich nicht verantwortlich handeln muss. Das ist wieder was ganz anderes. Wo ich dem entgegenwirken kann, kann ich handeln. Aber das Grundproblem ist ganz einfach. Ich gucke mal gerade einen Film, über den Holocaust, der ist uralt, wo man den Holocaust einfach dargestellt hat. Und da wird einfach beschrieben, wie das ging. Eine Familie, das ist einfach eine Familie, eine jüdische Familie, wie sie in den Holocaust reinkommt. Boah, ich habe es überlegt. Du bist jetzt ein kleiner Soldat und jetzt sagt man zu dir, du bist auf dem Russlandfeldzug, ich heiße Karl Hermann, Karl ist der Name von meinem Urgroßvater und Hermann ist der Name von seinem Sohn, der bei Smolensk, also auf dem Russlandfeldzug, gefallen ist. Weil von daher war das in unserer Familie immer klar, hier furchtbar. Aber jetzt wirst du als kleiner Soldat, wirst du hier eingeteilt, du gehst einfach mit, weil du, es gab keine Kriegsdienstverweigerung im Dritten Reich, da haben wir dich ins Gefängnis getan oder erschossen. Und jetzt musst du da mit. Und plötzlich kriegt deine Kompanie den Befehl, da kommt plötzlich ein Dorf mit 480 Leuten und die hatte die Regel, dass sie sagte, wenn ein deutscher Soldat erschossen wird, wird es hundertfache umgebracht. Also, ich sag's mal so, 20 deutsche Soldaten durch Partisanen erschossen und also 2000 Leute erschossen. War die deutsche Wehrmacht. Steht ihr, wenn man immer sagt, die Deutschen haben nichts gewusst, da gehen wir ganz einfach hin, hat diese Leute aus den Dörfern zusammengetrieben und dann unter Umständen wärst du einer von denen gewesen, dem man Gewehr in die Hand gedrückt hat und sagt, schieß, was machst du jetzt? Steht ihr? Ich habe es überlegt. Ich habe gesagt, was hätte ich gemacht? Wenn du sagst, ich schieße nicht, hätte sie gesagt, jetzt musst du die Stellung wechseln, jetzt gehst du an die Wand. Du wirst sofort erschossen worden. Versteht ihr? Es gibt Dinge, die kannst du nicht kontrollieren. Du kannst nur zu ihm schreien, der alles kontrolliert. Bewahre mich. Und da bin ich felsenfest überzeugt, wenn du so vorgehst, bewahrt er dich. Guck zum Beispiel, mein Schwiegervater, der Hans, ist nicht in Stalingrad umgekommen, aus einem ganz einfachen Grund. Er hat einen Schuss bekommen. Der hat mir gesagt, oh, jetzt bist du verletzt und gefährlich und so. Der Schuss hat ihm das Leben gerettet. Das sind Dinge, wo du zu Gott schreist oder Gott einen Plan mit dir hat und du kriegst plötzlich einen Schuss. Oder es passiert etwas. Dein Auto geht kaputt, dein Lastwagen, du kommst nicht mehr zur Truppe. Du wirst vielleicht sogar kurzfristig in der Wüste verloren, du wirst im Urwald, Russland ist ja ein Urwald gewesen, wirst du, sag mal, orientierungslos, erst umher. In derselben Zeit geht deine Truppe ins Gericht. Dass du hier in der Wüste rumirrst, ist die Gnade Gottes. Jetzt kommt das Brutale. Du musst glauben, dass er alles kontrolliert. Du musst glauben, dass er dich jetzt beschützt. Steht dir? Wenn das da ist, glaubst du das ja nicht. Wisst ihr, und aus dem Grund ist der Text ist mit der wichtigste Text im Matthäus-Evangelium. Er kontrolliert alles und es wird eine große Stille entstehen. Und ich muss das glauben, dass er das tut. Kolosser 1,13, Kolosser 2,13 zeigt ganz klar, wir sind versetzt aus dem Reich des Teufels hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Die Finsternis macht doch keine Macht mehr über mich. Sobald ich das glaube und zu ihm komme, kann sie mir nichts mehr tun. Ich werde überleben. Lukas 21, 36 sagt, bittet und betet und wacht, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen. Jetzt muss ich glauben, dass ich entfliehe. Ich muss glauben, dass ich entfliehe. Dann habe ich auch keine Angst mehr vor Mahlzeichen, habe ich keine Angst mehr vom Antichristen, vor gar nichts. Ich glaube, dass ich überlebe mit meiner Familie. Und wenn das Überleben heißt, dass wir plötzlich sterben, dann ist das auch Überleben. Wisst ihr, geistliches Überleben. Das ist der Grundsatz. Und jetzt heißt es, Vers 27, fällt euch auf, ihr müsst einfach die Bibel ganz kindlich lesen, wenn der Herr den Namen wechselt, wenn der Herr die Erzählung wechselt oder wenn ein Wort fällt, dann hat es einen Sinn. Da muss stehen zwingen. Die Jünger aber verwunderten sich. Steht aber nicht. Was steht da? Die Menschen. Steht ihr? Damit zeigt Gott an, das ist der Mensch. Er zeigt, die Jünger sind Menschen. Er zeigt dann, das gehört zum menschlichen Wesen. Darum sagt er nicht die Jünger, sondern der Mensch. Verwundert sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Naja, ich hätte eigentlich was anderes erwartet. Triumph! Unser Herr ist Herr über die Winde und das Meer. Merkt ihr was? Die waren immer noch nicht kuriert. Aus dem Grund kommen dann die nächsten, ich sage es mal vorsichtig, wirklich Übungen. Man muss hier sehen, die Schule ist noch nicht beendet. Aber wenn man jetzt das sieht, das hat also für uns persönlich ganz einfach, seelsorgerlich folgende Bedeutung. Wir müssen immer ihm folgen, wohin er geht. Geht er ins Schiff, müssen wir ins Schiff. Wenn er uns übers Meer führt und das Meer brodelt, dann muss ich sagen, dann hat er es auch unter Kontrolle. Er könnte jederzeit sagen, still und es ist still. Aber er lässt es zu. Warum? Dass wir lernen, auf ihn zu sehen und nicht mehr auf uns. Er will, dass wir zu ihm kommen, ihn als Herrn anerkennen, und dass wir zu ihm kommen und schreien, rette uns. Mutter, er muss das machen, weil wir viel zu autonom sind. Wir sind viel zu managerhaft. Wir glauben alles mit unserer Gesetzlichkeit. Und wenn wir jetzt ganz in Ordnung sind mit Gott und alles so macht, wie Gott ist, und unsere Kleidung stimmt und unsere Stellung zur Welt stimmt und alles wunderbar ist, dann sind wir wunderbar. Ist doch keine Nachfolge. Das ist nur eine Verschiebung vom mosaischen Gesetz ins Neue Testament. Nachfolge ist hier. Ist eine Person. Mach mit mir, was du willst. In jeder Situation. Durchlebe ich mit dir, was du willst. Und wenn wir zu ihm kommen und uns vor ihm retten lassen, das ist notwendig, dann ist wichtig, dass wir hier gläubig sind, dass wir keine Zweifel aufkommen lassen. Und dann wird er handeln. Und dann kommt eine große Stille. Und dann gibt Ruhe in unserem Leben. Wisst ihr, das ist einfach wichtig. Muss ich das vergegenwärtigen? Den Text musst du im Prinzip 50 Mal lesen, bis er drin ist. Dass ich sage, ich brauche nicht aufs Meer gucken. Ich muss nur auf ihn sehen. Wieso? Mir ist das vollkommen klar, warum er aufsteht. Er ist aufgestanden, weil sie ihn nicht mehr gesehen haben. Und wenn man den Text aus einer anderen Sicht sieht, schattenbildlich, möchte ich nicht versäumen. In der Bildersprache der Bibel ist das Schiff genauso wie die Arche. Ein Bild auf die Gemeinde. Wenn ihr zum Beispiel die Arche anguckt, 1. Mose 6, dann seht ihr etwas, schon interessant. Also ihr müsst einfach die Arche gucken. Zum Beispiel Vers 15 und Vers 14. In 14 sagt er, sie muss innen und außen mit Pech überzogen sein. Das heißt, sie muss abgesondert sein. Es muss eine innere Absonderung, eine äußere Absonderung geben. 300 Ellen lang soll sie sein. 6 mal 50, der Mensch 6, der Sünder. 50 ist Wirken des Heiligen Geistes, so kommt sie zustande. 50 Ellen hoch, 50 heißt Pentekoste im Griechischen, also der 50. Tag ist Pentekoste, also das Wirken des Heiligen Geistes, 30 Ellen hoch, 6 mal 5, 6 und die Gnade. So entsteht die Arche. Und wo war die Arche? Entschuldigung, wo war die? Im brodelnden Meer der Sintflut. Und genauso ist die Gemeinde im brodelnden Meer aus Offenbarung 17, Vers 15. Und da brauchen wir uns keine Illusionen machen, das wird nie anders sein. Die Wasser, die du gesehen hast, wo die Hure sitzt, die Hure Babylon, sind Völker, Scharen, Nationen und Sprachen. Das heißt, die Wasser sind letztendlich im Endeffekt, sind die von der Hure Babylon, von den Finsternismächten aufgepeitschte Völker. So kommt es auch zu den Kriegen, so kommt es zu dem Allem. Lukas 21, Vers 25. Es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sterne. Sonne, Mond und Sterne ist ein Bild für Israel. Und auf Erden Angst der Heidenvölker. Warum sagt er hier Heidenvölker? Doch klar, wenn es im Gegensatz ist zum vorigen zu Israel, vor Ratlosigkeit, bei dem Tosen des Meeres unterwogen. Das ist das Völkermeer. Wisst ihr, und genauso sind wir heute in dem Schiffchen drin. Wir sind in dem Schiffchen drin. Wir sind ihm gefolgt. In dem Moment, wie ihm nachgefolgt sind. In dem Moment, wie wir uns bekehrt haben, sind wir in einem Geist, zu einem Leib getauft. In dem Moment sind wir in den Leib Christi eingefügt worden. In dem Moment sind wir ins Schiff hineingestiegen. Jetzt folgen wir ihm, wohin es geht. Er führt uns, obwohl er schläft und völlig alles kontrolliert, führt er uns mit diesem Schiff über das rauschende Meer. Wir sind im Völkermeer drin. Das Meer tobt, es tobt mehr denn je zur Zeit. Wisst ihr, die Leute sind ja außer Rand und Band. Die sind ja nicht mehr normal. Es ist alles verrückt. Wisst ihr, das Völkermeer rast. Du kannst überhaupt auf nichts mehr verlassen. Wisst ihr, es wird noch viel schlimmer werden. Es wird so schlimmer werden, dass keiner mehr kontrollieren kann. Und irgendwann kommt dann der sagt, ich kontrolliere alles. Es wird der Antichrist sein. Der falsche Christus. Der sagt, ich habe die Kontrolle. Ich gelogen. Die Kontrolle hat nur Jesus. Und dieses Wasser, das sind die Menschen und ihre Aktivitäten. Galater 1,10 sagt, wäre ich noch ein Knecht der Menschen, wäre ich nicht ein Knecht Jesu Christi. Das heißt, ich darf nicht nach den Menschen gehen, nicht nach dem brodelnden Meer. Ich darf mich nicht verrückt machen lassen. Gell, und dann, das ist auch Fakt, das Schiff droht unterzugehen. Wenn ihr Offenbarung 2 lest, dann seht ihr, dass die Möglichkeit gibt, dass der Jesus ein Leuchter in der Gemeinde umstößt. Wisst ihr, mir reicht schon, wenn er wackelt. Umstoß ist tödlich. Das ist die Sorge, dass ein Schiff untergeht, der Gemeinde. Und dann kann man nur eines tun, und das macht sie, sie macht das Richtige. Und das müssen wir einfach sehen. Johannes 15, 20, wir dürfen nicht naiv sein und glauben, dass das alles harmlos ist. Geschwister, ich gewöhne mich auch nicht dran. Ich bin 44 Jahre, glaube ich, ich habe mich immer noch nicht dran gewöhnt. Ihr denkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Und das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Und Johannes 15, 18 sagt, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Das ist der Unterschied. Wir gehören zu Offenbarung 2, Vers 5. Wir sind ihm unterworfen. Es spielt nur eine Rolle, was er mit uns macht. Und ich fürchte nur eins, dass ein Leuchter umgestoßen wird. Aber das, was hier ist, dass die Welt uns hasst. Wissen Sie, müssen wir mal gucken, was da alles läuft. Also ich kriege jeden Mittwoch die Idea Spektrum. Ich habe mal gedacht, ich bin so abgestumpft, ich reg mich gar nicht mehr auf. Es geht nicht. Geht einfach nicht. Wisst ihr, die Leute sind so verrückt, so völlig verrückt, so abgefallen, so total am Teufel ausgeliefert. Das Völkermeer rast, es rast dahin. Wisst ihr, und es ist unser Todfeind, die Welt. Das muss uns klar sein. Wir können nur überleben, wenn wir im Schiff bleiben. Versteht ihr? Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Darf ich euch eine ganz ehrliche Frage stellen? Der Jesus hat das Meer und die Winde ausdrücklich, wird da, also am Anfang sind es nur die Winde, dann sagt das Meer und die Winde vollkommen still werden lassen. Aber eine ganz dumme Frage. Warum steht in dem Text vor uns nicht drin, was sie mit dem Wasser gemacht haben, das im Schiff war? Glaubt ihr, dass mit der Stille, die Bibel sagt nur, er hat der Wind und das Meer zur Ruhe gebracht. Ich bin tief überzeugt, der Jesus hat das Wasser aus dem Schiff nicht verbannt mit einem Wunder. Wenn er das getan hätte, wäre es drin gestanden. Er hat es nicht getan. Was mussten die Jünger tun? Schöpfen! Versteht ihr? Er bringt uns zur Ruhe. Er bringt das Schiff wieder in ruhiges Fahrwasser. Er gebietet den Winden. Wind ist das gleiche Wort wie Geist. Hebräische Ruach. Ist das Gleiche. Geist und Wind ist das Gleiche. Das sind auch die falschen Lehren, das sind die falschen Bewegungen, das sind die falschen Ideologien, die das Völkermeer aufpeitschen. Er bringt es zur Ruhe. Bei uns, dass wir im Schiff Ruhe haben. Aber wenn Wasser, die Welt, in unsere Schiffe eingedrungen ist, dann müssen wir schöpfen und rauswerfen. Er bringt uns zur Ruhe, aber wir müssen das selber rausschöpfen. Das ist gar keine Frage. Und ich habe vorher gesagt, Lukas 21, 36, er kontrolliert alles. Wir brauchen keine Angst haben. Wir müssen ihm gehorchen. Johannes 3, 35, ich denke, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und zwar der Zeitgeist, der Wind, alle diese Bewegungen, die haben keine Macht, wenn wir im Schiff sind, wenn wir glauben, wenn wir, wo Wasser reingekommen ist, das wieder in aller Ruhe rauswerfen. Und da heißt es, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hände gegeben. Wenn wir das wirklich glauben, nicht kleingläubig sind, sondern glauben, dass er alles kontrolliert. Er kontrolliert auch die Situation der Gemeinde jetzt. Er kontrolliert die Politik. Er setzt König ein und aus. Wir können natürlich sagen, Herr, erbarme dich und lass diese antichristliche Schiene gestoppt werden. Wir können handeln, wo wir handeln können. Das ist überhaupt keine Frage. Aber letztendlich müssen wir uns bewusst sein, wie das Szenario abläuft. 1. Korinther 13, 13, es wird nichts passieren, was über unsere Kraft geht. Ist der Römer 1, 1, sagt Paulus, er ist der Sklave Jesu Christi. Und 1. Korinther 11, 1 sagt er, seid meine Nachahmer. Wisst ihr, und wir müssen das einfach uns vergegenwärtigen, auch was in Apostelgeschichte 10, 36 gepredigt wird. Er sagt, Friede wird verkündigt durch Jesus Christus, aber auch, welcher Herr über alles ist, völlige Kontrolle. Ist er. Und was mir klar geworden ist, der Jesus lässt solche Texte in die Heilige Schrift hineinschreiben, aus folgendem Grund, weil unser Haken ist, dass wir vielleicht rechtgläubig sind, uns von der Sünde trennet, uns von allem Möglichen trennet, dass wir auch letztendlich bereit sind, das Wasser aus dem Schiff rauszuschöpfen. Aber was wir nicht tun, wir glauben nicht, dass er alles kontrolliert. Ist der Haken. Wir müssen glauben, dass er alles kontrolliert. Also wir müssen eingestehen, es gibt Dinge, die kann ich nicht regeln. Ich hatte mal den Wahn, dass ich glaubt habe, naja, ich kann ein Stück Recht Gottes zurückhalten. Ich habe ihn aufgegeben. Ich habe keine Chance. Sondern man kann nur zu ihm gehen, den Namen des Herrn Jesus anrufen und erwarten, dass er rettet. Damit zeigt der Text letztendlich, das, was Paulus an anderer Stelle sagt in 2. Korinther 1, vor Gott in Christus. Oder 2 ist es, glaube ich. Vor Gott in Christus. Ich stehe vor meinem Gesicht Jesu, erwarte alles vor ihm, sehe nicht aufs Meer. Bin mir bewusst, das Schifflein ist im Völkermeer. Dass das Schifflein wackelt, dass da Wasser reinkommt, ist normal. Versteht ihr, ist normal. Wollen wir da gar nicht aufregen. Ich muss nur sagen, Herr, bring mich zur Ruhe. Ich glaube dir. Gebiete du dem Sturm. Und da, wo der Sturm Schäden hat, rauswerfen, fertig. Das ist alles, was ich tun muss. Und dann wird das Schiff ans andere Ufer fahren. Wisst ihr, wann das Schiff am anderen Ufer angekommen ist? Wenn die siebte Posaune erschallt. Wenn der Jesus wiederkommt, dann ist Schifflein da. Aber heute sind wir noch im Schifflein. Und jetzt können wir den ganzen Text schön langsam für uns nachvollziehen, indem wir einfach beginnen, dorthin zu gehen, wo er ist. Und da fragt man ganz einfach, Herr Jesus, bin ich in deiner Spur, so fängt es an, bin ich dort, wo du bist? Zeig mir, wo ich aufs Meer sehe. Zeig mir, wo ich nicht bereit war, Wasser zu schöpfen. Zeig mir, wo ich kleingläubig bin. Zeig mir, wo ich gefährdet bin durch Zweifel. Wisst ihr, wenn man so kindlich seelsorglich mit dem Herr Jesus das alles regelt, dann passiert das Gleiche wie hier. Dann entsteht eine große Stille bei mir in meinem Herzen. Ich glaube, dass das der Sinn ist von diesen Texten. Ich möchte beten. Jesus, wir danken dir. Du bist der Herr der Herrin, der König der Könige. Du kontrollierst alles und wir sind so, manchmal so kindisch. Wir sind Narren, indem wir glauben, dass wir alles tun müssen. Und das würde doch reichen, wenn wir alles das tun, wo du in der Schrift eine Befehlsform gibst und der Rest dir überlassen und wirklich glauben, dass du alles kontrollierst. Und dort, wo wir nichts tun können, beginne dein Name anzurufen, dass du eingreifst. Und so bitte ich auch in meinem Leben, dass du dort, wo ich die Gefahren sehe, wo ich die Kämpfe sehe, wo ich auch sehe, dass ich selber nichts tun kann, dass du einfach eingreifst und dass du kontrollierst. Das bitte ich auch für meine Geschwister, dass du einfach die Stille entstehen lässt. Und dann lass uns, wenn alles still geworden ist, in Ruhe das Wasser von uns geschöpft werden. Erbarme dich einfach. Wir möchten dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst, zu deiner Verherrlichung. Wir möchten am Schluss triumphierend sagen, dass du der Herr der Herren, der König der Könige bist, alles kontrollierst. Wir beten dich an. Amen.